Herzlich willkommen zu Todesmutig, dem Podcast rund ums Lebensende. Heute habe ich ein Thema für euch, was mir sehr am Herzen liegt und was nicht oft in Betracht gezogen wird. Und zwar geht es heute um die Long Distance Caregivers. Das heißt, die Menschen, die auf die Entfernung für einen schwerkranken oder sterbenden Menschen sorgen oder sorgen möchten. Das ist eine oft übersehene Personengruppe, die es, und darum wird es heute gehen, in den meisten Bereichen ziemlich schwer hat. Wir gehen heute ein bisschen drauf ein, was denn die Schwierigkeiten sind. Ich habe, das schicke ich gleich voraus, nicht die allerbesten Lösungen dazu. Aber mir geht es darum, heute Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es diese Menschen gibt und dass sie unsere besondere Unterstützung und unseren besonderen Schutz verdient haben. Zum einen ist ein Belastungsfaktor, dass sie gar nicht so genau immer wissen, wie ist die Situation vor Ort. Stellen wir uns eine Tochter oder eine Schwiegertochter vor, die für ihre Mutter, die schwer krank ist, angenommen, die hat Krebs und wohnt in einer Stadt, so eine Entfernung wie München, Hamburg oder auch München, Köln, ein paar hundert Kilometer weiter entfernt ist. Oder denken wir an die vielen Menschen mit Migrationshintergrund, die gar Familie im Ausland haben. Ja. Nicht zu wissen, wie ist es vor Ort, wie geht es denn der Mama tatsächlich, wie ist die Krankheit gerade, wie wird sie versorgt, das ist schwer. Und man fühlt sich vielleicht ohnmächtig, nicht genau zu wissen, was da los ist und wie man es beheben kann, wie man unterstützen kann. Das ist immer mein Lieblingstipp. Ja, das muss man halt akzeptieren. Aber wenn es um einen Menschen geht, den man sehr lieb hat, ist es oft gar nicht so leicht. Es braucht an der Stelle eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit denen, die vor Ort sind. Es könnte ja sein, dass es noch eine Schwester gibt, die vor Ort ist oder einen netten Pflegedienst, mit dem man telefonieren kann oder eine SAPV. Und das Beste wäre es, wenn solche Long-Distance Caregivers, also Pflegepersonen, auf die Entfernung bewusst einbezogen werden würden. Ja, dass man einen Kommunikationskanal festlegt, weiß ich nicht, wir telefonieren jeden Dienstag oder wir machen eine WhatsApp-Gruppe, sodass die proaktiv Informationen zugeteilt bekommen. Ein weiteres Thema ist es, wie organisiert man auf die Entfernung die Versorgung? Das ist sowieso auch schon vor Ort eine riesige Aufgabe. Angenommen, es ist jetzt die einzige Tochter, sie lebt in Köln und die Mutter lebt in München. Man braucht einen Pflegedienst, man kennt vielleicht die Strukturen nicht ganz vor Ort. Man braucht Essen auf Rädern, vielleicht eine Psychotherapeutin oder einen Physiotherapeuten. Wer geht einkaufen? Wer ist einfach mal da, um Spiele zu spielen oder so? Auf die Entfernung ist es gar nicht so einfach zu organisieren. Plus, es kommt ja dazu, wenn die Tochter dann ihre Mutter besuchen kommt aus Köln, dann ist sie ja nicht nur für einen Tag da oder für ein paar Stunden, sondern gleich meistens für länger. Das ist dann natürlich auch belastend und baut viel Druck auf, wenn man dann in diesen paar Tagen das Gefühl hat, oh, jetzt muss ich aber alles auf einmal geregelt bekommen, weil nächste Woche muss ich wieder in Köln sein. Und da gilt es sich ganz realistisch zu fragen, welche Aufgaben kann ich aus der Distanz machen und was geht halt auch einfach nicht. Ich habe einen Klienten gehabt, der hat tatsächlich jemanden engagiert, der mit seiner Mutter, seiner dementen Mutter zum Singen geht, zum Chor. Der hatte einen fürstlichen Stundenlohn gezahlt. Das ist natürlich auch ein Luxus, wenn man das kann. Und die ist dann mit seiner Mutter dahin gegangen. Und was kann man nur aus der Nähe machen? Eventuell, wenn wir bei unserem Beispiel bleiben, es gibt eine Tochter in Köln, eine Mutter in München. Eventuell braucht es einen gesetzlichen Betreuer. Dann geht's eben so nicht. Und dann könnte man sagen, ja gut, warum verringert man diese Distanz dann nicht einfach für die Phase? Und das ist tatsächlich eine Überlegung wert. Kann ich für eine gewisse Zeit nach München gehen oder zum Betreffenden, zu meinem Angehörigen? Oder, was auch viele machen, da hatten wir jetzt im Hospiz ein Beispiel, eine Familie aus Mönchengladbach, wo der Sohn in der Nähe von uns gewohnt hat und der hat dann beide seine Eltern zu sich geholt. Der Vater hat bei ihm gewohnt und die Mutter ist bei uns im Hospiz dann letztendlich verstorben. Das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Er war tatsächlich auch Einzelkind und die haben das so gelöst. Und jetzt geht dann der Vater langsam wieder nach Mönchengladbach zurück, nachdem die Mutter eben leider verstorben ist. Aber falls das nicht geht, ist es natürlich ein riesiger Spagat zwischen dem eigenen Alltag, dem eigenen Beruf, der eigenen Familie, die man vielleicht hat, und der Versorgung des lieben Menschen. Manche lösen das durch unbezahlten Urlaub. Manche haben das Glück, dass sie Homeoffice machen können. Manche können Gleitzeit oder irgendwie sich die Arbeit flexibel einteilen. Das ist nicht immer so, dass es so einen Luxus gibt, aber es lohnt sich, mit dem Arbeitgeber darüber ins Gespräch zu kommen, wenn es jetzt um berufliche Themen geht. Wenn man selber Kinder hat oder am Wohnort, wo man ist, gebraucht wird, dann ist es natürlich sehr, sehr viel schlechter verhandelbar. Aber auch sozialrechtlich gibt es einige Möglichkeiten. Es gibt Pflegezeit, dass man Sonderurlaub beantragen kann oder wirklich beruflich freigestellt wird. Und natürlich gilt es immer auch, alternative Unterstützungsangebote zu überlegen. Gibt es andere Personen, die das machen können? Vielleicht Nachbarn oder Bekannte oder ein ehrenamtlicher Dienst, der Hospizdienst, ein Hausnotruf, sowas. Sprecht mit dem Arbeitgeber drüber und es lohnt sich, finde ich, da auch transparent zu sein, weil viele in diese Situation mal geraten werden und viele Arbeitgeber sind viel kulanter, als man denkt. Da hatte ich heute erst einen, der hat von seinem Chef berichtet, der gesagt hat, nein, er will ihn jetzt 4 Wochen nicht sehen, er braucht gar nicht anrufen, er kommt nicht, er darf jetzt nicht in die Arbeit gehen. Da hat ihn der Arbeitgeber selber ganz, ganz toll geschützt. Ja, das ist das Zusammenspiel vom eigenen Alltag und Beruf, wenn man über die Ferne Fürsorge leisten möchte. Dann geht es natürlich darum, wie arbeitet man mit anderen zusammen? Man ist ja nie der alleinige Versorgende, sondern da gibt es vielleicht Professionelle oder Ehrenamtliche oder was auch immer. Und das sind wir. Und unser Job ist es, verlässliche Informationen bereitzustellen. Angenommen, jemand ist im Pflegeheim. Ist ja nicht immer nur die Versorgung zu Hause. Man möchte wissen, wie geht es dieser Person im Pflegeheim, weil man kann nicht jeden zweiten Tag oder gar jede Woche da aufkreuzen. Es wäre wünschenswert, wenn es einen festen Ansprechpartner gäbe oder eine Video- oder Telefonsprechstunde. Manchmal gibt es auch Ehrenamtliche oder die Betreuungskräfte zum Beispiel in den Heimen, die dann eine Video- oder Telefonkonferenz starten. Aber das ist ein wichtiges Bedürfnis. Und da finde ich, sind die Professionellen oder Ehrenamtlichen ein bisschen in der Bringschuld, diese Long-Distance Caregivers zu informieren. Ein Thema, über was wir auch sprechen sollten, über die Entfernung für jemanden da zu sein und eventuell auch häufiger zu pendeln, das kostet. Ja, es kommt mit einer finanziellen Belastung einher und nicht jeder ist so gut aufgestellt finanziell, dass er sich das leisten kann. Die Reise kostet was. Vielleicht muss man eine Unterkunft anmieten, wenn vor Ort wirklich gar keiner ist. Und das bringt natürlich Kosten mit sich. Da lohnt es sich zu klären, gibt es unterstützende Strukturen für Ort? Kann man vielleicht bei jemandem übernachten in der Nähe? Welches Reisemittel bietet sich an? Und sich zu informieren, man kann Pflegekosten zum Beispiel auch steuerlich absetzen oder die sogenannte Verhinderungspflege in Anspruch nehmen, bekommt dann ein bisschen Geld zurück. Aber das ist eben so, man muss sich wirklich informieren. Da braucht man eine gute sozialrechtliche Beratung. Vielleicht bei einem Pflegestützpunkt mal sprechen oder wenn es um eine Einrichtung geht oder eine SAPV, mal mit dem Sozialdienst da sprechen. Natürlich braucht eine Versorgung über die Entfernung auch Zeit. Und da könnte man sagen, ja, ist ja super. Bisschen wie beim Pendeln die Logik. Da kann ich mich ja erholen. Da kann ich ja Abstand gewinnen von dem, was ich da mache. Würde ich sagen, tendenziell eher nein. Diese Fahrten werden meistens als belastend erlebt und die Reisezeit ist manchmal auch mit so einem Gefühl von Einsamkeit oder Unsicherheit, Druck bis hin zu Angst und Sorge gefärbt und wird in der Regel nicht als erholsam wahrgenommen, besonders wenn es im Auto ist. Manchmal ist es angenehmer, mit dem Zug zu fahren. Und da kann man nur ermutigen, macht es euch so angenehm, wie es geht. Vielleicht kann man eine Begleitperson mitnehmen, wenn man diesen Luxus hat. Oder auf eine andere Art und Weise, zum Beispiel mit einem guten Podcast, sich die Zeit schön machen. Dasselbe gilt ein bisschen für den Wohnort. Im besten Fall haben wir unsere Kraftquellen und das, wo wir auftanken, an unserem Wohnort. Man kann sogar sagen, es ist auch auf eine gewisse Art und Weise ein Vorteil. Wir haben bisher über die Nachteile gesprochen. Aber es kann auch ein Vorteil sein, so weit weg zu wohnen. Es kann einen schützen vor dieser ständigen Abrufbarkeit, dass man der erste Ansprechpartner in allem ist, und einen in eine gewisse Luxusposition bringen, dass man sich ja gar nicht um alles kümmern kann. Und gerade wenn es mehrere Caregiver, also mehrere Angehörige gibt, die sich kümmern, kann gerade dieser Ortsfaktor ein Anlass für Konflikte und Streit sein. Nehmen wir an, Sohn Thomas ist vor Ort, macht und tut und kümmert sich und Tochter Sabine ist in Köln und ist ganz weit weg und kann gar nicht so viel machen. Im besten Fall übernimmt sie dann, weiß ich nicht, organisatorische oder Bürotätigkeiten, macht die Rechnungen und Finanzen und Sohn Thomas ist vor Ort und macht das und sie verstehen sich super. Was ich auch viel sehe, ist, dass es aber zu Streit kommt, zu Konflikten, zu Ressentiments, dass Tochter Sabine zu wenig machen würde, dass alles an Sohn Thomas hängt, dass die Verantwortung falsch aufgeteilt ist, dass sich einer entzieht, dass das nicht gerecht ist und. Und Tochter Sabine meint es vielleicht gar nicht so und leidet selber drunter. Also das kann wirklich viel Zündstoff bieten. Es ist einfach eine vertrackte Situation. Und unabhängig davon steht es ja jedem frei, ob er jetzt vor Ort ist oder nicht, zu sagen, ich möchte das nicht machen. Damit muss ja jeder selber klarkommen mit seiner Entscheidung. Es steht jedem frei zu sagen, ich möchte diese Rolle einnehmen, mich zu sorgen um diese Person, seien es Eltern oder die Tante oder der Cousin oder eben nicht. Angenommen, Tochter Sabine möchte sich jetzt aber kümmern und kommt auch viel zu ihrer Mutter nach München, dann leidet vor Ort verständlicherweise ihr Alltag. Da kann sie nicht mit derselben Kraft ihre sozialen Beziehungen pflegen, ihr Netzwerk pflegen, in ihre Familie oder ihren Beruf investieren, ihre Zeit und Kraft. Und wie man das zusammenbringt, ist immer fraglich und sehr individuell. Und wie mit allem, finde ich, hilft sehr, sich mit anderen ähnlich Betroffenen auszutauschen. Mit anderen Menschen, die über die Distanz so eine Fürsorge machen. Da gibt es auch Selbsthilfegruppen und Informationsabende. Und das geht natürlich auch online, weil wenn es eins gibt, was diese Long-Distance-Caregivers wenig haben, dann ist es Zeit. Das heißt, man kann nicht dann ewig noch irgendwo hingurken, nur um in die Selbsthilfegruppe zu gehen. Das muss dann praktisch sein. Jetzt wird diese Versorgungsqualität niemals so sein können, wie wenn man vor Ort ist. Das ist einfach so. Das müssen wir anerkennen und so feststellen dürfen. Und das löst bei vielen ein schlechtes Gewissen aus. Das schlechte Gewissen, ich kümmere mich nicht ausreichend, ich bin nicht genug da, gleichzeitig bin ich zerrissen, irgendwie muss ich auch noch in meinem Alltag klarkommen. Viele Long-Distance-Caregivers fühlen sich so, dass sie nicht fürsorgend im eigentlichen Sinne sind. Und es löst so Hilflosigkeit aus, manchmal nur in Anführungsstrichen emotionale Unterstützung leisten zu können. Dass man jemanden nicht in den Arm nehmen kann, dass man sich nicht so gut in die Augen schauen kann, dass man nicht einfach mal ein Glas Wasser geben kann. Und das ist umso schlimmer, je schlechter dieser Mensch versorgt ist. Wenn der oder die in einem netten Heim ist, wo man weiß, oh, der fühlt sich da ganz wohl, dann ist es schon ein bisschen besser. Aber wenn die Angehörigen das Gefühl haben, oh, das passt eigentlich nicht, dann ist das schlechte Gewissen umso größer, wenn man dann in Köln sitzt und nicht so da sein kann, wie man es gerne möchte. Außerdem wird es dadurch verstärkt, wenn der Betroffene äußert, dass er oder sie gerne mehr Kontakt haben möchte. Wenn die Mutter dann sowas sagt wie, ja, du bist ja sowieso nie da, du kümmerst dich nicht, ich vermisse dich, warum bist du nicht da? Das macht es verständlicherweise schlimmer. Und offensichtlich leiden hier nur die Long-Distance-Caregivers, die sich auch kümmern wollen. Wer sich eh nicht kümmern will, dem ist das natürlich auch egal. Ja, wie kommuniziert man jetzt über die Distanz mit dem Betroffenen? Es müssen ja manche vielleicht auch brisante oder intime Dinge geklärt werden. Was ist mit Beerdigung? Was ist mit dem Nachlass? Wie machen wir das mit dem Erbe? Wie geht's dir eigentlich mit dem Tod? Es ist für viele eine Hürde, das übers Telefon oder Skype oder Zoom zu besprechen. Und gleichzeitig muss es halt sein. Gleichzeitig ist oftmals nie der richtige Moment. Kann man aber für jedes Mal dahin fahren dann? Ja, es ist fraglich. Es ist einfach eine weitere Hürde, die ich aufzeigen möchte. Natürlich ist es ein Segen, dass es das Telefon gibt und dass man über die Distanz überhaupt Kontakt haben kann, aber für manche Themen ist es nicht ideal. Und es ist auch sehr verunsichernd, wenn die Person nicht erreichbar ist. Stellt euch vor, ihr ruft an und dann geht keiner hin und man weiß nicht, was los ist. Da sitzt man doch auf glühenden Kohlen. Und genau das beschreiben die Menschen, die aus der Ferne pflegen und versorgen. Es gibt so viele verschiedene vertrackte Konstellationen, zum Beispiel, dass die Versorgenden vor Ort den Long-Distance-Caregiver verhungern lassen an Informationen, dass sie den ausschließen. Und die Menschen, die nicht räumlich vor Ort sind, fühlen sich oft ausgeschlossen oder abhängig. Und es ist einfach nicht ganz so leicht. Am besten wäre es natürlich, Man klärt ganz klar, wer hat welche Aufgabe und informiert sich gegenseitig. Aber heute ging es mir darum, ganz viel Mitgefühl auszusprechen für die Menschen, die in dieser Position sind, weil das ist nicht leicht. Das Beste wäre, man könnte den Abstand verringern, den räumlichen. Und so war das früher ja auch. Ich stelle mir vor, dass man in einer Dorfgemeinschaft war, wo man vielleicht ein paar Häuser weiter ist und einfach rüberlaufen konnte. Meine Oma hat das mal so ganz gut formuliert. Wie weit muss eine Schwiegermutter wegwohnen? Wir meinen jetzt nicht die Schwiegermütter unbedingt, sondern die Personen, die wir dann zu versorgen haben. Nicht so nah, dass sie in den Pantoffeln rüberkommen kann. Und nicht so weit weg, dass sie den Koffer braucht, wenn sie kommen möchte. Und genau diese Personen meinen wir aber, die zur Anreise den Koffer brauchen. Weil dann bist du gleich für mehrere Tage da, dann ist es ein super Aufwand, dann musst du dich aus deinem Alltag entfernen. Und wenn möglich, kann man diese Distanz verringern. Wenn es nicht geht, dann muss man andere Möglichkeiten finden und hoffen, dass vor Ort liebevolle, kluge Menschen sind, die einen mit einbeziehen und einem trotzdem keine Vorwürfe machen und mit denen man freundlich kooperieren kann. Und das ist meine große Aufforderung. Ich fasse nochmal zusammen. Es besteht eine gewisse Ungewissheit über, wie ist die Situation vor Ort. Dann ist es nicht so leicht, die Versorgung zu organisieren. Dann muss man kommunizieren mit allen möglichen Menschen, mit den Professionellen, mit den Ehrenamtlichen, mit den anderen Caregivern vor Ort. Man hat den Riesenspagat zum eigenen Berufs- und Alltagsleben. Es gibt finanzielle Belastungen, die auch nicht für jeden so leicht zu stemmen sind. Dann geht ganz viel Zeit für die Reise drauf, die auch nicht immer angenehm ist. Die Long-Distance-Caregivers werden vom schlechten Gewissen geplagt. Und es ist auch nicht so einfach, mit dem Betroffenen oder dem Patienten dann zu sprechen. Heute ist mein Appell, lasst uns ganz viel Mitgefühl und Zärtlichkeit für diese Menschen aufbringen und ein Bewusstsein dafür haben, was sie durchmachen, wenn sie für einen lieben Menschen da sein wollen, aber es sehr, sehr schwer ist aufgrund von räumlicher Entfernung. Und lasst uns ihnen freiwillig Informationen zukommen und ihre Anstrengungen, auch wenn es im Ergebnis vielleicht nicht nach so viel aussieht, würdigen. Vielleicht können sie gar nicht so viel machen, aber es geht um den Aufwand zu würdigen und den Einsatz und den Willen zu ehren, für jemanden da zu sein, auch wenn es in der Umsetzung gar nicht so leicht ist. Ich hoffe, dass mir das mit dieser Folge ein bisschen gelungen ist. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe! Mhm.